Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehört dem, der auf dem Thron hockt und dem Lamm Gottes für immer und ewig. Ich bete gerne zum Anfang noch mit uns. Himmlischer Vater, du, der du über allem stehst, der das ganze Universum hast geschaffen, ich danke dir, dass wir vor dir dürfen kommen, dass wir in Gemeinschaft miteinander dir dürfen dir geben, auf dir dürfen schauen. Ich danke dir, dass du dir selber hast gescheicht, Jesus Christus, dass du bist Mensch geworden, dass du bist gestorben, dass wir leben können. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mit unter uns bist, durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns heute Morgen berühren willst, wie du es nur hier kannst. Ich danke dir für die Gedanken, die du uns schenkst, für die Anstöße, die du uns gibst, für den Trost, für die Ermutigung, für die Herausforderung. Danke für deine Treue und für deine unendliche Liebe uns gegenüber. Du bist der Herr. Dir gehört alle Ehre. Amen. Bei mir kommt es zwischendurch vor, dass ich beim Bibellesen einen Vers lese und er, weiß ich nicht, ja, habe ich jetzt irgendwie, bin ich nicht so bei Sache oder was, lese ihn nochmal. Ich bin nicht so ganz draus gekommen. Und dann lese ich ihn nochmal. Vielleicht geht es euch auch so. Einfach schwierig, etwas zu verstehen. Man liest es wieder und liest es wieder. Ich würde es gerne begreifen, was da steht. Und es ist schon mehr vorgekommen, dass ich am Schluss gleich eine Notiz gemacht habe. Was bedeutet das? Ich bin nicht drauf gekommen, so einfach so beim ersten Mal auch mehrfach darüber lesen. So ein Beispiel hatte ich wieder mal in den letzten Tagen. Das war die Bibelstelle von Johannes 13, 31, 32, wo steht: Nun ist des Menschensohn verklärt und Gott ist verklärt in ihm. Ist Gott verklärt in ihm, so wird ihn auch Gott verklären in sich selbst und wird ihn bald verklären. Ich gebe es ja zu, ich habe jetzt extra nicht die neueste Übersetzung genommen, um das vorzulesen. Aber auch bei anderen, etwas moderneren Übersetzungen, die vielleicht etwas Wörter brauchen, die uns geläufiger sind, die unter Umständen gleich sehr nach am Urtext sind, ist es für meinen Geschmack noch eine schwierige Bibelstelle. Da könnte man zum Beispiel lesen: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Auf jeden Fall bin ich über den Vers auf das Thema gestossen, eigentlich vom heutigen Sonntag. Das ist die Herrlichkeit von Gott. Oder wir können auch sagen: Gib Gott Er in seiner Herrlichkeit. Es ist mir generell, speziell auch heute Morgen, eigentlich ein Wunsch, dass es mir gleich ist, ob ihr meine Predigt gut findet oder mehr gut findet, was ich sage. Ob das, was ich sage, euch verrückt macht oder etwas Schönes tut, ob sie euch gefallen oder nicht. Jesus war das auch gleich, wenn er geredet hat. Es ist ja ein paar Mal so weit gekommen, dass ein Zuhörer am liebsten hätte umgebrungen, aufgrund von dem, was er sieht. Das ist natürlich nicht mein Ziel. Aber ich wünsche mir, dass es mir keine Rolle spielt, wie ich vor euch da stehe. Meine Botschaft soll heute einfach sein: Gib Gott der in seiner Herrlichkeit. Oder verherrliche Gott mit deinem Leben. Ich bin überzeugt, persönlich ganz sicher, dass das sehr biblisch ist und richtig, wenn man das wünscht. Was ist das wichtigste Gebot? Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Was bedeutet die Herrlichkeit und Verherrlichen überhaupt? Herrlichkeit meint einfach höchste Schönheit, Grossartigkeit, Glorie, Grösse, Pracht, etwas, was nicht zu überbieten ist. Und Verherrlichen ist dann entsprechend etwas als herrlich, als Herrlichkeit preisen und darstellen, anbeten, ehren, hochschauen, bewundern, schwärmen, überschwänglich loben, verehren, verklären, würdigen, benedeien. Ist mir da aufgegangen? Ah, das ist ja das. Sind wir doch im ersten Lied. Verstehe ich manchmal nicht. Das verstehe ich denn. Verherrlichen. Gott in seiner Herrlichkeit verherrlichen. Als das Ehren, was er ist. Wo ich die Gedanken von Herrlichkeit und Verherrlichen wegen dem Vers, den wir jetzt eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf hatten, sind wir auf einmal beim Bibellesen hier und da Versen wie angekumpelt und ich habe gemerkt, ah, da geht es ja um das. Es geht ja noch viel mehr darum, dass man Gott verherrlicht, als dass ich das überhaupt hatte. Natürlich habe ich gewusst, die Bibel redet davon, dass wir Gott verherrlichen sollen. Dass er die Herrlichkeit ist, dass wir mit unserem Leben ihm sollen ergeben sollen. Das war mir schon klar gewesen. Und gleich habe ich hier und da so Versen gemerkt, auf einmal, wo man das wie in einem anderen Licht halt ist aufgegangen, eben in dem Licht von der Verherrlichung von Gott. Gott, die Ehre in seiner Herrlichkeit. Ich glaube, es geht vielleicht sogar noch mehr darum, als wir manchmal steichen. Und Versen, die manchmal so ein Gewicht haben, die in die Richtung, hätten vielleicht einen anderen Schwerpunkt gehabt, wo sie geschrieben wurden. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Johannes 12, 23 bis 26. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es als einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Gott verherrlichen hat damit zu tun, dass wir loslassen. Ja, sogar, dass wir uns selber verlieren. Oder Johannes 14, 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn er an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Dann ist schon mehr darüber nachgedacht, über den Vers. Was heisst denn, an ihn zu glauben? Im Zusammenhang mit diesem Vers oder auch allgemein. Was heisst denn, in seinem Namen um etwas bitten? Was bedeutet das? Dass er es uns dann scheicht. Oder so Vorstellungen sich halt machen, was das heisst, wenn wir grössere Sachen noch machen als er. Was hat er mit dem wollen sagen? Wie fühlt sich das an, wenn ich drinnen bin, in einer Situation, wo er grössere Sachen macht als dann, wo er Gebete hört, wo man in seinem Namen um etwas hat bittet, und er scheicht es. Das sind alles Gedanken, das ist auch nicht falsch, wenn man sich die macht. Aber mir ist, ich gebe das zu, er ist jetzt aufgefallen, dass es da eigentlich auch steht, genau warum macht er das. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Der Grund oder Motivation von Jesus, dass er das macht, dass er uns anlässt, wenn wir in seinem Namen bitten, ist, dass der Vater verherrlicht wird. Es geht um die Verherrlichung vom Vater im Himmel. Für Jesus ist es nicht ein Problem, unmögliche Sachen zu machen. Das ist überhaupt nicht die Bremse. Die Frage ist nur, verherrlicht es der Vater oder nicht? Es geht nicht darum, dass wir grosse Sachen tun, noch grösser als Jesus das hat gemacht. Das ist nicht das, was darum geht. Es soll darum gehen, den Vater zu verherrlichen. Und wenn es das tut, dann wird Jesus erhören, wenn wir in seinem Namen kommen und etwas bitten. 1. Petrus 4, 10-11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt seid ihr natürlich auch schon drauf getrimmt, auf was man hören muss. Es ist gut, wenn man sich Gedanken macht, was habe ich für Begabungen bekommen von Gott. Und wir haben alle Begabungen bekommen von Gott, weil er uns irgendwo einsetzen will, in seinem Reich, wo er am Aufbau ist. Es macht Sinn, wenn wir uns überlegen, wo kann ich mehr einsetzen in der Gemeinde, dass wir uns da darum tun, das ist völlig gut. Aber mindestens so wichtig ist auch zu überlegen, warum dass wir uns überhaupt einsetzen. Warum setzt du dich ein mit diesen Begabungen, die du hast bekommen von Gott? Was ist dein Antrieb? Wir lesen es im Petrusbrief, der jetzt gehört. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Und das ist ja noch lustig. Durch Jesus Christus wird er verherrlicht. Wenn wir unsere Gaben einsetzen, dann sind wir ein Teil vom Leib Christi. Und in ihm wird der Vater im Himmel verherrlicht. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht darum, den Vater im Himmel zu verherrlichen. Oder auch die Geschichte vom Lazarus. Das ist wirklich, das sind alles so Sachen, die habe ich dann gemerkt, oh, da geht es um das, oh, da geht es ja um das. Die Geschichte vom Lazarus, der Freund von Jesus, der gestorben ist, weil Jesus nicht bei ihm war und konnte ihn heilen von dieser Krankheit, die er hatte. Ich weiß gar nicht, ob man weiß, was er ist gestorben. Auf jeden Fall, er ist gestorben. Und da geht es auch eindeutig darum, dass Gott verherrlicht wird. Leset das mal nachher im Johannes 11. Johannes 11, Geschichte vom Lazarus. Jesus sieht schon am Anfang, als er noch gar nicht zu ihm ist gegangen, Maria und Martha sind ja dort und so, sieht er schon, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Das ist mir noch nie aufgefallen, als ich es vorher gelesen habe. Lazarus hat man etwa schon gehört. Am Ende steht nicht der Tod von dieser Krankheit, sondern die Herrlichkeit von Gott. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Das sieht Jesus den Leuten, die um ihn herum sind. Um was es geht bei dieser Geschichte, wo sie kommen und die Botschaft überbringen, der Lazarus ist tot. Oder vielleicht ist es dann sogar ist er im Sterben, das bin ich jetzt nicht ganz sicher. Spielt doch keine Rolle. Es geht darum, Gott wird verherrlicht. Und es ist interessant, dass Jesus später es noch extremer sieht, irgendwie Vers 14, zweiter Teil oder so. Lazarus ist gestorben. Ah ja, er hat seinen Leuten drumherum hat er gesehen, ja, er schläft nur, wir gehen jetzt wecken. Und hat das im übertragenen Sinn gemeint. Und dann waren sie froh gewesen, ja, zum Glück, er schläft nur. Und dann hat er gemerkt, ah, die es nicht gecheckt, dass sie ja wollen sagen, er ist gestorben. Und sieht nicht das? Nein, muss er auch noch ein bisschen klarer mit ihnen reden. Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Das ist doch wie komisch. Er ist froh, dass er nicht der war, oder? Sonst hätte er nie geheilt. Aber die Geschichte, die Krankheit, hat eben nicht den Tod zum Ende, sondern die Herrlichkeit, die Verherrlichung von Gott. Und darum ist er froh, wegen den Leuten um ihn, und er hat es ja nicht gebraucht. dass der Lazarus hat müssen sterben, dass seine Herrlichkeit offenbart werden und die Herrlichkeit vom Vater im Himmel. Es gibt ganz viele so Versen, könnt ihr euch mal achten in der nächsten Zeit, wo es eigentlich schwergewichtig darum geht, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Dass wir ihm, dass die Welt ihm, dass alles ihm der gibt, weil er die Herrlichkeit selber ist. Ihr ahnt ja vielleicht, dass es schon etwas persönlicher wird. Ich lese aus Johannes 17, ab dem ersten Vers. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrlicht. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus Christus, der Sohn von Gott, ist in dir verherrlicht. Die Grösse, die Macht, die Pracht, die Glorie, die Herrlichkeit von Gott, dem Jesus Christus, dem Herrscher der Welt, wird durch dein Leben, durch dein Reden, durch dein Tun sichtbar für die Welt, für deine Umgebung, die du drinnen lebst. Im 2. Thessalonicher 1,22 steht: So soll der Name unseres Herrn Jesus verherrlicht werden unter euch und ihr in ihm, wie es der Gnade unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus entspricht. Es entspricht der Gnade von Gott, dass durch unser Leben Jesus Christus verherrlicht wird. Es ist Gnade, aber es ist eine Tatsache. Durch dein Leben, durch dein Reden, durch dein Tun wird Jesus Christus und Gott, der Vater im Himmel, verherrlicht. Wir verherrlichen Gott in unserem Leben nicht, weil er uns dann etwas gibt. Wir verherrlichen nicht als Antwort, weil er uns etwas hat gegeben. Wir loben und ehren ihn durch unser Leben, weil er der Herrlich ist, weil er Herrlichkeit ist. Ich lese auch in so Zusammenhang, ja, das glaube ich auch schon gemacht, vielleicht auch schon mehr, ich bin zum Glück vergesslich, so eine Stelle aus der Offenbarung gelesen, wo mit euch das zeigt schon, dass die machtvolle Herrlichkeit von Gott. Das ist aus der Offenbarung 7 ab 9, Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Die Herrlichkeit, der Gott, dürfen wir ehren, dürfen wir verherrlichen mit unserem Sein. Das ist Gnade von Gott. Jetzt nicht abheichen. Es hat niemand gesagt, du müsstest das gegen schaffen. Du müsstest gegen schaffen, ihn zu verherrlichen in deinem Leben. Gott hat das auch nicht gesehen. Es müsse gegen gelingen, es ging um das. Du wirst es auch nicht gegen schaffen. Auf der anderen Seite sollten wir auch nicht denken, das geht uns alles nichts an. Das tendiert zu Dummheit, wenn wir sagen, das geht uns doch nichts an, ich muss doch nicht Gott verherrlichen. Dann haben wir nicht begriffen, in welcher Welt, in welchem Kontext wir leben. Wir leben vor dem mächtigen, herrlichen Schöpfer. Und es ist Gnade, dass wir durch unser Leben ihn dürfen verherrlichen. Der herrliche Gott, die Herrlichkeit, die auf dem Thron hockt und das Lamm Gottes, die will nach sein mit dir. Die will persönlich mit dir unterwegs sein. Beziehung mit dir ganz persönlich, so unwahrscheinlich, wie das tönt. Das ist gewaltig. Je mehr wir seinem Geist Raum geben in unserem Leben und loslassen, was wir festklammern, umso mehr werden wir durch unser Leben auch Gott können verherrlichen. Weil der Geist verherrlicht gegen den Vater im Himmel. Es geht nicht darum, in unserem Leben ein bestimmtes Niveau zu erreichen, von Verherrlichung oder so, von eben Sündlosigkeit oder so. Das ist nicht das, was es darum geht. Das muss ich gerne wieder sagen, weil ich habe das Gefühl, wir fallen gerne wieder in den Modus, wo wir denken, ich schaffe es nicht oder ich länge nicht oder so. Das ist schon so, wir selber, wir schaffen es auch nicht. Aber es geht gar nicht um das, es geht um die Ausrichtung, die wir haben. Es geht darum, dass wir zielgerichtet leben. Es geht um eine Einstellung, die wir haben. Wo wir damit leben. Willst du mit deinem ganzen Leben, mit allem, was du bist, mit deinem ganzen Sein, Gott verherrlichen? Oder willst du es nicht unbedingt? Das ist die relevante Frage. Ob wir es nicht gerne schaffen oder nicht, das ist schon entschieden, wir schaffen es nicht gerne. Aber was hast du für eine Einstellung zu deinem Leben? Wie soll dein Leben sein vor Gott, vor diesem herrlichen Gott? Du triffst viele Entscheidungen tags. Du überlegst dir viel, ob links oder rechts, Variante A, B, C oder wie auch immer du das machst. Aber wir müssen viel entscheiden. Überlegst du bei diesen Entscheidungen, ob Gott verherrlicht wird oder nicht? Du hast Verantwortung, mit Geld umzugehen. Gibst du Gott dir damit? Vielleicht hast du die herausfordernde Aufgabe, Kinder zu erziehen. Verherrlichst du Gott mit dem? Ehrt deine Erziehung der Vater im Himmel? Wo engagierst du dich? Wie verbringst du deine Zeit, die du hast bekommen? Wie verbrauchst du deine Energie, die du hast gescheicht bekommen von unserem Herrn? An was denkst du? Was redest du und was schaust du? Ich bleibe gerne noch bei meinem Aufruf von ganz am Anfang. Gib Gott dir in seiner Herrlichkeit. Wenn es dir nicht gleich ist, ob du mit deinem Leben Gott verherrlichst, ob du ihm dergisch oder nicht, dann wirst du wahrscheinlich logischerweise, würde ich sagen, überlegen, wie du ganz konkret in deinem Leben ihn noch kannst verherrlichen. Weil es ist dir ja darum, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen. Dann fragst du dich, wie setze ich mein Geld ein, dass es Gott verherrlicht? Was heisst das ganz konkret? Wie ziehe ich meine Kinder, dass Gott verherrlicht wird, dass man ihm der geht damit? Wie pflegst du deine Beziehungen, wo du drin stehst? In der Familie, auf der Arbeit, im Dorf mit Leuten, die du gar noch nicht kennst? Gibt es auch Beziehungen, wenn wir mit ihnen irgendwie etwas zu tun haben? Wie gehst du in dem Sinne Gott der? Was heisst für dein Verhalten gegenüber den Arbeitskollegen, Gott zu ehren? Das Verhalten jetzt 9 in Pause, beim Kommen, beim Gehen, beim Arbeiten. Wie verbringst du deine Freizeit? wenn du Gott dir geben mit deinem Leben? Alles so Fragen und noch tausend mehr stellen wir uns dann, wenn es wirklich ernst ist damit, Gott zu verherrlichen mit unserem Leben. Ist eigentlich wie logisch, vielleicht machen wir es nicht gerne so konkret, aber ihr dürft das ganz konkret überlegen. Ich glaube nicht, dass es allgemein gültige Antworten gibt auf solche Fragen. Und ich wüsste es auch nicht. Aber ich glaube, dass Gott uns hilft, ihn mit unserem Leben zu verherrlichen, wenn wir uns darum bemühen. Weil in ihm ist die Kraft, in ihm ist die Herrlichkeit und er will uns durch seinen Heiligen Geist drin unterstützen, der Vater, Jesus Christus, zu verherrlichen. Ich schließe ab mit dem Wunsch aus Psalm 71,8. Mein Mund soll erfüllt sein von deinem Lob, von deiner Verherrlichung alle Zeit. Amen.